Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lufthansa hat wegen des angekündigten Streiks der Flugbegleiter 1300 Verbindungen gestrichen. Auch zahlreiche Interkontinentalflüge von den Drehkreuzen Frankfurt und München fallen aus. Der zweitägige Ausstand soll um Mitternacht beginnen. Nach Konzernangaben sind 180.000 Passagiere betroffen. Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte den Streik am Abend in einem Berufungsverfahren für rechtmäßig erklärt.
Die erste Runde am Morgen vor dem Frankfurter Arbeitsgericht geht an UFO. Die von Lufthansa beantragte einstweilige Verfügung gegen den ab morgen geplanten Streik wird abgewiesen. UFO sei berechtigt, zum Streik aufzurufen.
Das Gericht hat uns in allen Punkten inhaltlich Recht gegeben, die Anträge Lufthansa zurückgewiesen. Das war sehr eindeutig. Wir können wirksam Beschlüsse fassen, wir können wirksam Tarifverträge schließen.
Lufthansa geht sofort in Berufung. Schon beim UFO-Streik vor gut zwei Wochen hatte die Fluggesellschaft geklagt. Da die zwei UFO-Vorstandsmitglieder als Nachrücker in den Vorstand gekommen sind, hält Lufthansa sie nicht für ausreichend legitimiert und verweigert deswegen Verhandlungen mit der Flugbegleitergewerkschaft. Seit dem Morgen plant Lufthansa für den Streik. 1300 Flüge werden für Donnerstag und Freitag gestrichen. Das sind deutlich mehr als die Hälfte der geplanten Verbindungen.
Alle Passagiere, die ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, werden von uns proaktiv informiert und auch umgebucht. Passagiere, die einen Flug haben, morgen oder übermorgen, können umbuchen auf einen anderen Termin. Passagiere, die innerdeutsch fliegen, können auf die Bahn umsteigen. Und damit hoffen wir, dass wir verschiedene Varianten anbieten können für alle, die morgen betroffen sind.
Vor wenigen Minuten dann die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts.
In der Berufung wurde entschieden, dass heute Morgen richtig entschieden wurde. Das begrüßen wir natürlich sehr, dass wir unsere Rechte ab morgen wahrnehmen können. Von der Lufthansa gab es keinerlei Bewegung in unsere Richtung. Das finden wir extrem schade, sodass wir dann eben morgen ab 0 Uhr anfangen mit unseren Streiks.
Ein für den Abend geplantes Gespräch des Lufthansa-Vorstandes mit allen drei Flugbegleitergewerkschaften wurde abgesagt. Weitere Gespräche sind zurzeit nicht geplant.
Zum Streik bei der Lufthansa jetzt Michael Immel live aus Frankfurt am Main.
Nun, in knapp vier Stunden beginnt der Streik an allen deutschen Flughäfen. Mehr als die Hälfte der Flüge der deutschen Lufthansa wird ausfallen. Betroffen sowohl die Langstrecke als auch viele Kurz- und Mittelstreckenflüge. Ein Chaos ist nicht zu erwarten, denn die Lufthansa hatte mehr als 48 Stunden Zeit, sich darauf vorzubereiten. Viele Kunden sind umgebucht worden auf Partner-Airlines. Viele Reisende innerdeutsch werden am Donnerstag und am Freitag auch mit der Bahn unterwegs sein in Deutschland. Spannend bleibt im Moment eine Frage. Kommt es zu einer Ausweitung dieses Streiks? Wir hören aus Gewerkschaftskreisen, dass möglicherweise in den kommenden Tagen, also vielleicht schon am Freitag, auch bei Eurowings, bei der Germanwings, bei Cityline und der Sun Express, also allen Konzerntöchterfirmen, auch gestreikt werden könnte. Dazu will sich die Gewerkschaft aber erst morgen früh einlassen. Und damit zurück zu Jens Riewer.
Die Große Koalition hat knapp zwei Jahre nach Amtsantritt eine Halbzeitbilanz gezogen. Bundeskanzlerin Merkel und ihr Vize Scholz von der SPD bewerten das bislang Erreichte grundsätzlich positiv. Zwei Drittel aller Vorhaben im Koalitionsvertrag habe man erledigt oder auf den Weg gebracht, so die Kanzlerin. Bei Streitfragen wie der Grundrente aber steht eine Lösung noch aus. Die Opposition sieht die Koalitionsarbeit kritisch.
Es wird geherzt über Parteigrenzen hinweg heute im Kabinett. Und wenn die anderen dich nicht loben, mach es halt selbst. Die GroKo stellt sich ein Zeugnis aus, verteilt gute Noten, auch wenn es offene Streitpunkte gibt. Schließlich sei zur Halbzeit eine ganze Menge abgearbeitet vom Regierungsprogramm, teilt die Kanzlerin dann nüchtern und geradezu beiläufig mit.
Von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir zwei Drittel auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.
Es war die SPD, die diese Zwischenbilanz im Koalitionsvertrag festzuchte, auch als einen möglichen Notausstieg aus der ungeliebten Vernunftsehe. Aber auch aus den dürren Worten des Vizekanzlers lässt sich herauslesen, dass die Koalitionäre weitermachen wollen.
Wenn wir heute also sagen können, dass etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der Politik, die das Wohnen und das Mieten betrifft, große Fortschritte erreicht sind, dann ist das auch das Ergebnis dieser Verabredung, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen.
Die gesamte Opposition will im Bundestag erwartungsgemäß nicht in den Lobgesang einstimmen, sieht die GroKo am Ende.
Die Union und die SPD, die haben eigentlich fertig. Beide Parteien werden nicht mehr durch gemeinsame Projekte zusammengehalten, sondern aus Machtinteressen ist man verbunden.
Man hat den Eindruck, dass es sich um zwei Parteien handelt, die führungslos durch die Landschaft stolpern und nicht in der Lage sind, die großen Probleme anzupacken, wie zum Beispiel die Klimakrise wirklich in den Griff zu kriegen oder auch nur vernünftige Kompromisse zu schließen, wie das Beispiel Grundrente zeigt.
Immer noch ringt die Koalition um die Ausgestaltung der Grundrente. Die Stimmung in beiden Parteien gereizt, es knirscht vernehmbar. Bei den Genossen wird sie zur Schicksalsfrage für den Fortbestand der GroKo hochstilisiert. In der Union drängt der Wirtschaftsflügel auf Abgrenzung und Unnachgiebigkeit gegenüber der SPD. Am Abend bemühen sich die Fraktionsspitzen um Deeskalation.
Wir sind mit dem Thema Grundrente auch gemeinsam angetreten, den Menschen, die 35 Jahre lang in die Rentenkassen eingezahlt haben, aus der Grundsicherung herauszuholen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen kann auf der Strecke.
Egal, ob stürmt oder schneit und ob es raucht oder kracht, hier im Maschinenraum, in den Fraktionen wird weitergearbeitet.
Eine Zwischenbilanz war das heute, ohne jedes Tamtam, garniert mit dem Versprechen, in Zukunft noch mehr zu leisten. Am Ende aber werden die SPD-Genossen auf ihrem Parteitag im Dezember entscheiden, ob ihnen diese Vorstellung reicht oder nicht.
Bundesinnenminister Seehofer plant schärfere Grenzkontrollen und intensivere Fahndungsmaßnahmen an deutschen Grenzen. Damit reagiert der CSU-Politiker auf die illegale Wiedereinreise des Clanmitglieds einer libanesischen Großfamilie. Vor wenigen Tagen war der Mann erneut in Bremen aufgetaucht, nachdem er im Juli abgeschoben worden war. Wer trotz Einreisesperre Asyl fordere, soll nach den Plänen Seehofers das Verfahren künftig in Haft abwarten müssen.
Nach den starken Verlusten für die CDU bei der Landtagswahl in Thüringen schwindet der Rückhalt für Landeschef Moring. Bei seiner Wiederwahl zum Fraktionsvorsitzenden im Landtag erhielt Moring heute nur 2/3 der Stimmen. Hinzu kommt ein parteiinterner Richtungsstreit über den Umgang mit der AfD und der Linken. Moring bekräftigte, die CDU Thüringen werde mit keiner der beiden Parteien zusammenarbeiten.
Deutschlands führende Wirtschaftsexperten rechnen trotz sich abschwächenden Wachstums nicht mit einer tiefergehenden Rezession. Steuersenkungen seien zu empfehlen, ein Konjunkturprogramm derzeit nicht nötig, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats der Regierung Schmidt bei der Übergabe des Jahresgutachtens in Berlin. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr wird darin auf 0,5% reduziert. Für das kommende Jahr werden dann 0,9% vorausgesagt. Durch Sabotage, Spionage und Datendiebstahl entstehen deutschen Unternehmen jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Das teilten der Digitalverband Bitkom und der Verfassungsschutz heute mit. Eine Umfrage unter Managern ergab demnach, dass 75% der befragten Unternehmen in den vergangenen 2 Jahren Ziel von Cyberattacken waren. Die Schäden hätten sich seither auf rund 100 Milliarden Euro verdoppelt.
Die größte Tätergruppe, wenn es um Datendiebstahl geht, sind die eigenen Mitarbeiter, die zum Beispiel einen USB-Stick mit Kundendaten mitnehmen, um sich dann selbstständig zu machen. Und die Cyberangriffe würden insgesamt professioneller, so das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Nach Angaben der Unternehmen waren von Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage und Sabotage im Jahr 2015 51% betroffen, 53% waren es dann 2017 und 2019 bereits 75%.
Die Tendenz, dass die Angriffe komplexer werden, dass sie größer werden, dass auch die Grenzen zwischen kriminellen Aktivitäten und Aktivitäten ausländischer Nachrichtendienste im Bereich Wirtschaftsspionage verschwimmen, auch das macht uns Sorge.
Und auch professionelle Wirtschaftsspionage und Sabotage nehmen zu, etwa aus China oder Russland. Bitkom wünscht sich ein staatliches Frühwarnsystem vor groß angelegten Virenattacken.
Es wäre sehr gut, wenn neben den Unternehmen, die sich natürlich selbstverständlich schützen müssen durch Schulung der Mitarbeiter und auch durch eigene technische Möglichkeiten, wenn der Staat hingehen könnte und auch ein Cyberzentrum Plus einsetzen kann, wo man genau im Prinzip auf diese großen Gefahren wie WannaCry vor 2 Jahren aktiv hingewiesen wird.
Der jährliche Gesamtschaden durch Cyberdelikte liegt deutschlandweit laut Bitkom bei mehr als 100 Milliarden Euro.
Plastiktüten sollen schon bald weitgehend aus dem Handel verschwinden. In Berlin hat das Kabinett heute einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Schon jetzt gibt es eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel, die Tüten nicht kostenlos abzugeben. Künftig sollen Kunden diese auch nicht mehr kaufen können. Ausgenommen sind dünne Obst- und Gemüsebeutel. Mit dem Verbot sollen jährlich rund 1,6 Milliarden Plastiktüten weniger in Umlauf kommen. Bei den Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren gerät Donald Trump erneut unter Druck. Der US-Botschafter bei der Europäischen Union Sondland änderte überraschend eine Aussage zur sogenannten Ukraine-Affäre, die er Mitte Oktober gemacht hatte. Präsident Trump soll, so Sondland, eine millionenschwere Militärhilfe an die Ukraine an Bedingungen geknüpft haben, um sich im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf Vorteile zu verschaffen.
Täglich werden in Washington neue Details zur sogenannten Ukraine-Affäre bekannt. Überraschend hat nun ein wichtiger Zeuge seine Aussage vor dem US-Kongress korrigiert. Damit belastet er Präsident Trump. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, ließ über seine Anwälte mitteilen, die Stellungnahme anderer Zeugen hätten sein Gedächtnis aufgefrischt. Er erinnere sich nun, dass amerikanische Militärhilfe für die Ukraine sehr wohl an Bedingungen geknüpft worden sei. Er habe dem Büro des ukrainischen Präsidenten mitgeteilt, US-Gelder würden wahrscheinlich nicht ausgezahlt, solange die Ukraine keine öffentliche Antikorruptionserklärung abgebe. Diese sollte offenbar auch den Burisma-Konzern umfassen, wo Hunter Biden beschäftigt war, Sohn von Trumps politischem Gegner Joe Biden. Sondlands Aussage gibt den Ermittlungen der Demokraten zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren neue Nahrung. Denn Präsident Trump behauptet bis heute, er habe bei seinem Telefonat mit dem frisch gewählten Präsidenten der Ukraine, Selenskyj, weder Bedingungen für US-Hilfe gestellt noch Druck ausgeübt. Einige Republikaner springen dem Präsidenten heute öffentlich bei. Was soll denn das kriminelle Vergehen sein? Dies ist ein Witz. Der ukrainische Präsident sagt, es gab kein Quid pro Quo, also keine Leistung gegen eine Gegenleistung. Das sehen die Demokraten im Kongress anders. Für sie sind die neuesten Zeugenaussagen weitere Anhaltspunkte für einen Amtsmissbrauch durch Präsident Trump. In der US-Verfassung ist für den Fall, dass sich der Präsident hoher Verbrechen und Vergehen schuldig macht, das Impeachment-Verfahren vorgesehen. Das Repräsentantenhaus muss diesen Prozess formal beginnen, also Anklage erheben. Es ist aber die zweite Kammer des Kongresses, der Senat, dem die Rolle des Gerichts zukommt. Der republikanische Mehrheitsführer hat sein Urteil offenbar schon gefällt. Die Demokraten sind offenbar wild entschlossen, das zu tun. Es wird also irgendwann einen Impeachment-Prozess geben. Wäre das heute, gäbe es zweifellos keine Amtsenthebung. Hier in Washington erwarten beide politischen Lager, dass es demnächst zu einem Impeachment-Verfahren kommt, also einer Anklageerhebung durch das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus. Aber kaum jemand rechnet zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass der von Trumps Republikanern dominierte Senat den Präsidenten am Ende wirklich des Amtes enthebt.
In London ist das britische Parlament in der vergangenen Nacht offiziell aufgelöst worden. Die konservative Abgeordnete Donnellan hielt vor schon sehr leeren Rängen die letzte Rede. Dann ließ der neue Unterhauspräsident Hoyle den Amtsstab, der die königliche Autorität repräsentiert und bei jeder Sitzung dabei sein muss, entfernen. Wahltermin für das neue Parlament, in dem sich Premier Johnson klare Mehrheiten für seinen Brexit-Deal erhofft, ist der 12. Dezember.
In Thailand sind bei Angriffen mutmaßlich muslimischer Rebellen mindestens 15 Menschen getötet worden. Nach Armeeangaben wurden bei den Attacken auf Kontrollposten in der Provinz Yala 5 Personen verletzt. Die Angreifer entwendeten Schusswaffen, die Posten seien geschlossen worden. In der mehrheitlich muslimischen Region an der Grenze zu Malaysia schwelt seit Jahren ein blutiger Konflikt zwischen Regierung und Rebellen. In Chile sind erneut mehrere tausend Menschen durch die Innenstadt der Hauptstadt Santiago gezogen, um gegen soziale Missstände zu demonstrieren. Erneut gingen die Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Mindestens 18 Menschen sind seit Beginn der regierungskritischen Proteste vor 3 Wochen ums Leben gekommen. Für Freitag ist eine neue Massendemonstration angekündigt. Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Bolivien ist es in La Paz erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Proteste begannen vor 2 Wochen nach dem Wahlsieg von Präsident Morales. Die Opposition wirft dem Amtsinhaber Manipulation vor und zweifelt das von der Wahlbehörde veröffentlichte Ergebnis an. Demnach hatte Morales gegenüber seinem Herausforderer Mesa einen ausreichend großen Vorsprung, um nicht in die Stichwahl zu müssen.
Die Lottozahlen: 7, 11, 32, 39, 45, 46, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. November.
Ein neues Atlantiktief bringt uns von Westen Regenfälle. Davor ist es im Osten und Südosten vorübergehend freundlich. In einem breiten Streifen, der vom Westen bis in den Osten reicht, fällt heute Nacht etwas Regen, nördlich und südlich davon zum Teil klar. Morgen im Osten und Südosten gebietsweise längere Zeit sonnig, während sich von Westen bei auflebendem Wind Regen ausbreitet, dahinter lockert es wieder auf. Im Rhein-Main-Gebiet heute Nacht bis 8, am Alpenrand bis minus 3 Grad. Morgen 7 bis 12, im Osten stellenweise bis 13 Grad. Am Freitag im Norden und Westen meist trocken, sonst gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Am Samstag im Osten und Südosten regnerisch, oberhalb von etwa 500 Metern fällt Schnee, sonst wechselhaft. Am Sonntag erwartet uns verbreitet ruhiges und teilweise freundliches Wetter.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr senden heute von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Karin Mioska spricht mit Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff über Hoffnungen und Enttäuschungen im wiedervereinigten Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.